Müssen wir unsere Formate überdenken? Wir Journalistinnen, wir Journalisten, die Bildungsleute, die Schule, politische Bildung. Müssen wir uns anpassen oder können wir weitermachen wie gewohnt? Das frage ich eine Frau, wovon ich froh bin, dass sie wieder da ist, Franziska Greffenhahn von der Landeszentrale für politische Bildung. Hallo Franziska.
Hallo Carsten.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
In den politischen Zeiten, die wirklich politisch sind, wo es drunter und drüber geht, gibt's eigentlich nichts Spannenderes als Politik, oder?
Ja, also Politik grenzt sich ja von dem Politischen ein bisschen ab. Ich würde sagen, das Politische ist fast noch interessanter, weil das mehr Bereiche noch betrifft.
Ah, das muss man jetzt mal auseinanderdröseln, was die Politik ist und das Politische. Man könnte sagen, alles ist eigentlich politisch, ne? Das Politische ist privat, das Private ist politisch. Also wir sind umgeben von Politik. Aber was meinst du mit die Politik? Die Parteipolitik oder was meinst du damit?
Ja, im Allgemeinen wären damit sozusagen die politischen Akteure, die Institutionen, die Rahmenbedingungen, das politische System verbunden, wohingegen das Politische, wie du es eben schon angesprochen hast, ja so ein allumfassender Begriff ist. Wenn man sich da auf Hannah Arendt beziehen will, ist ja im Prinzip alles politisch. Jede Handlung ist irgendwie gerahmt, lässt sich irgendwo in Beziehung setzen. Und ich muss sagen, das finde ich auch spannend.
Es gibt ja Menschen, die sagen, ach, ich bin unpolitisch. Ich gucke zwar nach Nachrichten, aber ich bin unpolitisch, ich bin neutral. Ist auch so eine komische Schutzbehauptung, oder?
Ja, also wenn du mich jetzt als politische Bildnerin fragst, würde ich sagen, nichts ist unpolitisch und kann per se schon nicht politisch sein, weil der Mensch ja als Wesen, das sich in einer Gemeinschaft erst realisiert, immer auf die anderen angewiesen sind und da ist und dadurch auch schon das Politische mit angelegt ist.
Also wir sind kollegiale Wesen, wir sind von dem, was uns umgibt, also auch das System, sind wir abhängig, wir sind Teil dessen, wir könnten nie Prepper-mäßig alleine irgendwie überleben. Ich denke immer, ich habe letztens wieder einen Artikel über Prepper gelesen, dachte ich, glauben die, dass sie sich ein System schaffen können, wo sie alleine irgendwie überleben? So die Vorstellung, ich kann es alleine packen, ich kann meine Familie beschützen, eigenartig, oder?
Naja, also es ist vielleicht einfach nur Ausdruck dafür, dass schon viele Leute sich nicht mehr wiedergespiegelt fühlen in der Gesellschaft, die aktuell hier in Deutschland, aber das Prepper-Problem ist ja eher in Amerika, würde ich jetzt mal sagen, dass man in einer Gesellschaft lebt, die nicht mehr d'accord geht mit den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen. Und dann diese Vereinzelung ist natürlich auch in einer gewissen Weise eine Utopie. Also fragt man sich natürlich auch, wo kommen wir dahin, wenn jeder dann seinen eigenen Staat ausruft und jeder so noch auf sich, sich selbst referiert. Dann sind wir im Krieg aller gegen aller, was Hobbes schon beschrieben hat.
Ja, alle gegen alle, ja. Es hat ja vielleicht auch was mit dem Vertrauensverlust in die Institutionen, in das System zu tun, dass Menschen das Gefühl haben, und da geht es ja viel um Gefühle, das ist nicht mehr mein Land, mein Staat, die da oben machen es doch eh, die Politik und die da oben, so eine Entkopplung und eine nicht mehr Akzeptanz. Schwierig, oder?
Vertrauensverlust. Ja, interessanterweise hatte ich dazu in dem Podcast, den die Landeszentrale seit Anfang des Jahres mit der Thüringer Landesmedienanstalt macht, das erste Gespräch. Und zwar ging es da mit dem Herrn Tetzler von der Körperstiftung darum, wie sich das politische Vertrauen entwickelt hat. Das politische Vertrauen, muss man sagen, ist tatsächlich, also das Vertrauen in das System, in die Demokratie, ist gar nicht gesunken. Aha. Das ist nach wie vor relativ stabil, auch hier in den ostdeutschen Bundesländern. Hat auch der Thüringen-Monitor, der letzte zum Beispiel, gezeigt. Was natürlich so ein bisschen absunken ist, ist die Zufriedenheit mit dem Outcome, also die Zufriedenheit mit den Politiken, die tatsächlich dann auch passiert sind. Und wo wir jetzt einmal schon mal dabei sind, auch die, um nochmal auf die Prepper zurückzukommen. Du hast schon angesprochen, dass es eine hochpolitisierte Zeit ist und viele Leute sich nicht mehr wiedergespiegelt fühlen in dem politischen System. Da würde ich auch nur bedingt zustimmen, um ehrlich zu sein, weil gerade die Leute, die dann immer rausgegriffen werden und in der Öffentlichkeit sozusagen auch sehr laut sind und den Diskurs mitbestimmen, meistens nicht stellvertretend für die ganze Gesellschaft zu sehen sind.
Ah, das heißt, wir haben auch ein Darstellungsproblem und Aufmerksamkeitsproblem, dass die extreme Ansichten haben, dass die auch laut sind, dass wir in diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass die dann besser zu hören sind oder hochgespült werden, könnte man das so vereinfacht sagen?
Genau, also vereinfacht könnte man sagen, dass diese ja schon sehr polarisierenden Positionen am Rand der Gesellschaft deutlich in die Diskurse reinwirken. Das hat verschiedene Logiken. Es gibt tatsächlich ja auch so richtige, ich beziehe mich jetzt in meinen Ausführungen tatsächlich auf das Buch Triggerpunkte. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mau, ja, ja.
Genau, Herr Mau, Herr Lux und Herr Westhäuser haben das ja letztes Jahr, glaube ich, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres rausgegeben. Und ich finde, als Leseempfehlung vielleicht jetzt hier so am Rande, das zeichnet eigentlich ein ganz schönes Bild unserer Zustände und nimmt auch so ein bisschen mal diese Luft aus dieser ganzen Gereiztheit und Polarisierungsdebatte heraus. Denn tatsächlich, um vielleicht so einen kurzen Einblick zu geben, ist der Befund dieser soziologischen Gesamtstudie, Gesamtbetrachtung, dass während der Begriff Polarisierung in den letzten 10 Jahren eine riesige Konjunktur erlebt in sämtlichen Medien und ja in der Öffentlichkeit, die Gesellschaft an sich gar nicht so schlimm polarisiert ist.
Mhm.
Also Sie vergleichen es ganz lustig mit diesem sprachlichen Bild. Wir haben es in Deutschland nicht mit einem Kamel zu tun, wo man 2 große Höcker hat und in der Mitte ist so Luft, sondern man hat am Ende ein Dromedar, eine richtig gefestigte, große Mitte, schweigende Mehrheit auch oft. Und die Ränder sind dann abgeflacht, die sind polarisiert.
Und Sie schreiben ja auch von Arenen, dass das so Kampfarenen sind, in der hart gekämpft wird. Und da gibt's das sind nicht irgendwie, mir fehlt dann noch ein bisschen in der Erklärung, dass es doch noch Klassen gibt. Nicht nur Milieus, sondern auch, dass es hier Klassenunterschiede. Also so ein bisschen der marxistische Ansatz, wie ich finde, der aber auch deutlich macht, naja, wir sind dennoch im Kampf, weil Sie immer von Arenen sprechen. Kannst du mit dem Bild der Arenen was anfangen?
Ja, also ich glaube, die teilen das in dem Buch in 4 Arenen ein. Und tatsächlich kommt der Klassenkampf auch vor, meines Wissens nach, ist eine Arena oben gegen unten. Das ist ja sozusagen das, was
innen und außen, oben und unten.
Oben unten, innen und außen, wir und sie und heute und morgen.
Ach,
also so nochmal so eine Zukunftsperspektive.
Heute und morgen, also praktisch, das ist ja so Umweltzerstörung, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, in die Zukunft strahlt, dann innen und außen, also Migration, Nationalismus, Abgrenzung, oben und unten und wir gegen, das fand ich ein sehr schönes Bild, weil das mal so das gegriffen hat. Man kann sich diese Arenen vorstellen und weiß, aha, okay, was machen wir jetzt mit dem Befund? Habe ich dann auch gedacht, so als ich dann rumgeblättert habe, was mache ich jetzt damit?
Na, was man machen kann, ist, dass man sich sozusagen selbst nicht von diesen Erregungsversuchen leiten lässt und nicht in die Falle tippt und denkt, tappt und sagt, okay, es ist alles total polarisiert und ich muss jetzt A sagen oder B sagen. Nein, es gibt immer noch die Position in der Mitte. Man muss sich jetzt sozusagen nicht radikalisieren, um sich einem Lager zuzuordnen. Diese Lagerbildung ist am Ende halt nichts weiter als eine Scheindebatte vielleicht. Das würde jetzt klingt relativ hart, weil es tatsächlich ja auch Lagerbildung gibt. Mhm. An den radikalen Rändern, das kann man jetzt auch nicht verleugnen. Gerade die sozialen Medien spielen da ja auch mit rein, weil in diesen Gruppen ja der Austausch teilweise ja innerhalb dieser Gruppen stattfindet und da die Radikalisierung und Polarisierung schon vorangetrieben werden kann. Das ist aber eben kein Sinnbild für unsere komplette Gesellschaft.
Ja, ich habe das auch so gelesen, dachte, es ist alles nichts, hat mir auch ein bisschen Mut gemacht, dann dachte ich so, okay, auf jeden Fall eine Leseempfehlung fürs Hirn, so ein bisschen ein kleines Training, um mal wieder zu abstrahieren, Triggerpunkte, das hat ja Steffen Mau ja nicht allein geschrieben, ist zu dritt geschrieben, aber das aktuelle Buch von ihm hat er allein geschrieben, da geht's um die Ost-West-Debatte, bist du da schon durch, oder hast du dir das schon mal angeschaut?
Tatsächlich liegt's bei mir auf dem Schreibtisch, aber ich habe leider noch nicht in die Hand genommen.
Ja, ungleich vereint, ja. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal oder irgendwann besprechen, warum der Osten anders bleibt. Fand ich auch erstmal ganz interessant zu sagen, wir müssen uns nicht unbedingt anpassen, sondern wir sind, was wir sind. Also das ist Ostphänomen. Hat denn dass die politischen Bildner im Osten sind, hat das einen Einfluss auf die Arbeit? Muss die politische Bildung hier im Osten anders arbeiten, wegen der Diktaturerfahrung, wegen der Erfahrung der Zerklüftung, der Demütigungserfahrung und so weiter? Ist politische Bildung im Osten anders zu handeln als in der alten ehemaligen BRD?
Das kommt, würde ich jetzt sagen, auch wieder drauf an, welche Formate man denkt und welche Zielgruppen diese Formate erreichen sollen. Wenn wir jetzt sozusagen bei den jüngeren Generationen sind, spielt diese Ostidentität vielleicht weniger rein, weil das ja dann eher so ein generationales Problem ist, dass die eben schon rein sozialisiert worden in diese Nachwendegesellschaft. Bei den älteren Zielgruppen kann man das natürlich auch feststellen, dass allein bei den Themenzuschnitten da andere bewegen. Und generell muss man sagen, dass das Ziel politischer Bildung ja darauf zugeschnitten ist, Leute dazu zu befähigen, am demokratischen System teilzunehmen und sozusagen als handlungsfähige BürgerInnen in einer Demokratie agieren zu können.
Ups, wenn du das jetzt jemand sagst, dann würde ich aber niemals zu einer Veranstaltung gehen, wenn du jetzt sagst, ey, das kommt der Franziska und sagt mir genau das, sagt, geh mal heim jetzt hier, ich bin aus der Schule raus, ich musste so viele Weiterbildung machen, bin jetzt noch traumatisiert von der Fahrschule und von dem all den und ich will nicht mehr sowas wie lernen und es darf sich auf keinen Fall wie Schule anfühlen. Das heißt, das kannst du mir jetzt erklären und den Hörerinnen und Hörern, aber ist denn nicht die Ansprache, ich merke das ja auch bei anderen, bei journalistischen Formaten, wenn man mit dem Zeigefinger kommt und die Leute sich belehrt fühlen oder ich mache mal Bildungsradio, da ist doch gleich der Ausschalteffekt. Ist denn auch nicht eine andere Ansprache nötig, die sie eben nicht anfühlt wie Schule?
Naja, wir bewegen uns ja eher in der außerschulischen politischen Bildung, bisher jedenfalls. Die Ansprache, klar, also das war jetzt ja auch eher der theoretische Überbau, den ich gerade wiedergegeben habe. So würde ich natürlich jetzt kein Format nennen. Aber also auch wir sind diesen Aufmerksamkeitslogiken mitunter ausgesetzt. Auch wir sind vom Strukturwandel der Öffentlichkeit betroffen. Da hatten wir uns im letzten Gespräch schon mal kurz darüber ausgetauscht. Nur muss man sozusagen als Institution auch seine Rolle definieren und an seiner Authentizität arbeiten. Das bedeutet eben auch, dass man sich nur bedingt diesen ganzen sehr schnelllebigen und medial oft getriebenen Logiken unterwerfen kann. Mhm. Also wenn jetzt die Landeszentrale für politische Bildung als staatstragende Bildungsinstitution diesen mit Ernsthaftigkeit und Sachkunde und wirklich als ernsthafte Institution auch wahrgenommen werden will, auf einmal anfängt, TikTok-Videos zu drehen und politische Aussagen unterkomplex darzustellen, beziehungsweise es ist ein Abwägungsprozess. Ich weiß nicht, ihr werdet den ja sicherlich auch durchleben als Medien. Inwiefern bietet man sich diesen Aufmerksamkeitslogiken an und dieser Ökonomie, die ja auch dahinter steht? Am Ende sind es ja Algorithmen, die privatwirtschaftlich agieren und die schon per se vorfiltern und wo Inhalte, die sozusagen nicht diesem wirtschaftlichen Nutzen in erster Linie dienen, rausfliegen. Und das merken wir halt zum Beispiel bei Social Media schon. Wir hatten ja diesen Politik-Ban, der jetzt bei Meta irgendwie durchgesetzt wurde im Frühjahr, wo politische Inhalte per se erstmal gestrichen werden und die Leute dann in ihren Einstellungen zustimmen müssen bei Instagram, dass sie wieder politische Inhalte angezeigt bekommen.
Krass, ne?
Also das zeigt sich halt schon. Man muss natürlich dann auch sagen, gut, es steht ja nicht in jedem politischen Inhalt das Wort Politik drin. Da sind wir wieder bei dem Politischen. Man kann natürlich auch in einem Kochvideo einen politischen Inhalt transportieren oder so. Ja, aber
was rechte Influencerinnen übrigens machen, habe ich festgestellt. Ich habe mich da mal so auf TikTok-Sachen rum. Es gibt wirklich rechte Influencerinnen, die als so mit Kochsachen daherkommen und dann das Phishing ganz subtil erfolgt. Auch interessant, oder?
Threadwives, meinst du?
Aha.
Das ist dieses traditionelle Frauenbild, das da vertreten wird. Es schwappt auch so ein bisschen aus Amerika rüber. Da gibt es auch eine ganz interessante Untersuchung in diesem Sammelband vom IDZ, Thüringer Zustände, vom Anfang des Jahres. Da haben sich ein Forschungsprojekt damit befasst. Ja, das sind ganz klar antifeministische Botschaften. Ja, sehr traditionelle Frauenbilder, die da über besagte Kochvideos transportiert werden. Mhm. Und für uns hat das natürlich auch eine Auswirkung, weil wir uns natürlich in der Situation sehen, okay, wir versuchen da mitzuhalten. Wir versuchen natürlich auch die Kanäle so zu nutzen, dass wir an der Zielgruppe bleiben, die sich tatsächlich hauptsächlich über Social Media informiert. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine Ressourcen- und eine finanzielle Frage. Wir haben zum Beispiel bei den Kollegen in NRW, die haben vor der letzten Bundestagswahl 2019 das mal ausprobiert und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt diesen Wahlaufruf, der ja originär so zum Arsenal der Landeszentrale gehört, geht bitte wählen, über Influencer-Marketing zu verbreiten, weil wir unsere eigene Reichweite relativ klein ist.
Also richtig Influencer bezahlt, die sagen, macht das bitte über eure, ihr habt die Reichweite, also Reichweite im Grunde gekauft, wie man jetzt klassisch hätte man eine Anzeige gestaltet und irgendwie eine Litfaßsäule und so weiter, einen Flyer gemacht, haben die InfluencerInnen jetzt bezahlt, um die Botschaft geht wählen zu verbreiten.
Genau, das war so eine Art Kampagnenarbeit, also Themenkampagnen sind ja auch Teil unserer Arbeit mitunter und die haben sozusagen darauf gesetzt, nicht originär politische TikToker oder politische Influencerinnen einzusetzen, weil da die Reichweite schon begrenzt ist und die erreichen das Publikum, was eh schon politisch interessiert ist, sondern wirklich mal Leute, die Kochvideos machen, die sich schminken vor der Kamera, also wirklich außerhalb dieses Themenfeldes. Und das war aber mit sehr, sehr hohen Ressourcen verbunden.
Hat viel gekostet wahrscheinlich. Interessant, ja. Naja, das ist ja die Frage tatsächlich, ob man den Wettlauf mitmacht. Ich habe jetzt die Red Pills noch vergessen. Es gibt ja auf der, das waren die antifeministischen, aber gibt es noch die Kerle, die dir dann verkaufen, wenn du die rote Pille nimmst, erkennst du, dass die Frauen schon längst die Macht haben und uns Männer unterdrücken. Das fand ich auch, also auch hochinteressant. Da den Wettlauf zu gewinnen in der Aufmerksamkeitsökonomie, auch gerade bei der Content-Schwemme jetzt im Moment durch KI, könnte man sagen, das ist doch gar nicht zu gewinnen. Dennoch ist es ja wichtig, dass auch die Landeszentralen da stattfinden. Schwieriger Abwägungsprozess, oder?
Naja, es ist ein Teil, mit dem wir uns in unserer alltäglichen Arbeit auf jeden Fall auseinandersetzen und wo wir auch in so einem Prozess sind, uns neu zu definieren oder beziehungsweise uns immer wieder neu zu definieren, weil man kann ja schon sagen, dass auch politische Bildung immer wieder austarieren muss. Mhm. Was ist jetzt politische Bildung und wo bedarf es am meisten? Ja, ich denke halt im Moment, es ist besonders gut, auf Authentizität zu setzen, also Glaubwürdigkeit nicht zu untergraben, indem man sich bestimmten Sachen anbietet und sich einfach eine Jacke anzieht, die nicht passt. Das merken Leute auch.
Der schlecht sitzende Anzug sieht hässlicher aus als irgendwie ein...
Und dass man eben, ja, ich denke, die Landeszentrale als Impulsgeberin auch sieht, die eben Angebote macht, sich zu informieren. Am Ende ja, obliegt es den Leuten und den Menschen, ob sie sich dafür interessieren und ob sie die annehmen.
Mhm. Wir haben ja schon beim letzten Mal jetzt auch wieder über die fragmentierte Öffentlichkeit gesprochen. Und die Frage, wie sich Jugendliche, bleiben wir mal bei den Jugendlichen, überhaupt informieren und was sie für ein Weltbild haben. Da gibt es ja also eine interessante Studie, die jetzt aktuell rausgekommen ist, die Sinus-Studie, die du dir auch angeschaut hast. Hat die für dich neue Erkenntnisse gebracht?
Tatsächlich ja. Also ich habe in den vergangenen Jahren mich vor allen Dingen mit den Studien, mit der GYM-Studie oder der Mediennutzungsstudie der Landesmedienanstalten, die bringen ja auch immer eigentlich im jährlichen Rhythmus Erkenntnisse dazu raus, wie das Mediennutzungsverhalten auch jüngerer Leute ist. Und was sich da gedeckt hat mit der aktuellen Sinus-Studie, die nur alle 4 Jahre scheint, ist, dass die Nachricht oder politische Informationen nur, wenn überhaupt, nur als Beifang konsumiert werden, dass Social Media eine total wichtige Rolle spielt im Informationsverhalten der jungen Generation, weil es ja auch die erste Generation ist, die fast komplett mit Social Media aufgewachsen ist.
Das sind jetzt die 14- bis 17-Jährigen, die in Deutschland befragt wurden. Also muss man sagen, qualitative Studien, also nicht, jetzt ist nicht repräsentativ, aber immerhin sind da viele Jugendliche befragt worden. Und das ist die Generation, die komplett von der Geburt an schon, die mit einem halben Jahr ins Selfie-Kamera schaut, dass die komplett mit Social Media aufgewachsen sind.
Also die, für die gehört Social Media einfach zum Alltag dazu. Der Alltag wird bestimmt durch Social Media, das Informationsverhalten wird bestimmt durch Social Media. Und was jetzt aber sehr interessant war für mich sozusagen in dieser Studie ist, dass mittlerweile auch schon zu sehen ist, dass die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17, wie du es gerade gesagt hast, selber schon ein Bewusstsein dafür haben, was sind Fake News, was ist Desinformation. Aha. Es gibt tatsächlich Manipulationsversuche und auch ein Bewusstsein darüber haben, dass die Nutzung von Social Media auch negative Auswirkungen haben kann. Also dieses komplette unreflektierte Nutzen dieser Plattform scheint der Studie zu folgen, ein bisschen abgelöst zu werden von einem schon doch aus reflektierteren Umgang.
Hätte ich jetzt eher das Gegenteil gedacht, dass die sagen, oh, das ist jetzt meine einzige Quelle, also dass die Verdummung tatsächlich messbar ist, aber es ist eher doch ein Bewusstsein da. Auch interessant, ja. Und die Frage war auch, was ist wichtig im Leben? Wie zufrieden sind Teenager in Deutschland mit ihrem Alltag? Wie gestalten sie ihre Freizeit und wie konsumieren sie Medien? War da was Neues für dich dabei, was den Medienkonsum betrifft?
Den Medienkonsum betrifft, wie gesagt, nee, dass Nachrichten sozusagen nur rudimentär, wenn überhaupt.
Als Beifang hast du gesagt.
Ja, ja, die Nachricht als Beifang, das war auch Thema unseres Newscamps, was wir mit der dpa und der Thüringer Landesmedienanstalt Anfang des Jahres hatten oder im Frühjahr hatten. Ist ja das Jahr der Nachricht dieses Jahr.
Ist es ja.
Und das war das große Motto und wir haben da zum ersten Mal so ein Newscamp gemacht am Ende dieser Journalismus macht Schule Aktionswoche, die ja schon die TLM zum dritten Mal oder vierten Mal durchgeführt hat. Und in der Mediennutzung ist tatsächlich jetzt nicht so viel neu. Was neu ist, ist zum Beispiel, dass Facebook komplett an Bedeutung verloren hat. Das geht aber auch nicht aus dieser Studie hervor, sondern aus den anderen. Und dass sozusagen ein wachsendes Unbehagen auch mit dieser Konsumierung der Inhalte über Social Media einhergeht. Das ist auch neu und das ist für uns als politische Bildnerin eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil wir halt sehen, okay, es gibt die Möglichkeit, da, also die Leute haben ein Bewusstsein, es bietet sich ein Potenzial, da auch anzuknüpfen. Und was auch total spannend war, ist, dass sich Mitgestaltung und Mitbestimmungsmöglichkeiten durchaus gewünscht werden von den Jugendlichen. Und das ist jetzt nicht unbedingt im Schülerparlament, sondern auch im Sportverein oder in anderen Verbänden, wo sie aktiv sind. Also im Alltag Mitbestimmungsmöglichkeiten zu haben, ist den jungen Leuten schon ein Anliegen. Das scheitert aber oft in der Umsetzung an dem Empfinden, dass man selbst nicht kompetent genug ist oder zu wenig Wissen hat. Und genau da kommen wir ja im Prinzip ins Spiel. Ja.
Das heißt, ein Bewusstsein über das Dopamin swipen, dass wenn ich sitze da und kann einfach nicht weg und plötzlich ist eine halbe Stunde um und ich habe hier einen Reel nach dem anderen geguckt und dann danach, was habe ich denn überhaupt geguckt, wisst ich gar nicht mehr. Also das Hirn weggeswiped, dafür haben Jugendliche schon ein Bewusstsein.
Genau, und die nutzen tatsächlich, geben die, ist ja auch immer, du hast es selber gesagt, Frage der Repräsentativität dieser Erkenntnisse, aber sie geben natürlich an, oder einige dieser Befragten geben an, dass man schon auch versucht, das zu begrenzen. Also, dass sie Apps nutzen, dass sie sich bestimmte Zeiten setzen, um eben nicht in dieses, was du gerade gemeint hast, in dieses hirnlose Scrollen zu verfallen, was natürlich dieses Suchtpotenzial ist, was Social Media tatsächlich ausmacht und was, ich denke, auch noch viel mehr Aufklärungsbedarf hat in der breiten Wirksamkeit. Also immer scrollen und scrollen und scrollen. Ich glaube, da wird noch zu wenig über die Langzeitfolgen, was es auch mit der Psyche macht und was es mit der Struktur des menschlichen Gehirns macht, wird noch zu wenig darüber geredet, um ehrlich zu sein.
Was hast du gerade gesagt?
Genau. Ja?
Also es sinken ja Aufmerksamkeitsspannen. Man merkt das schon beim Verhalten von Filmen, wenn man Serien konditioniert ist. Also unser Hirn ist irgendwie, stellt sich darauf ein und ist ein kleines, sensibles Ding. Ne? Also schwierig. Und müsste man Erkenntnisse aus der Hirnforschung einfließen lassen, was das auch bedeutet, seit es Smartphones gibt und seit eben im Grunde diese Beballerung passiert. Aber es passiert was mit uns, oder?
Da gibt es ein Buch von, sie heißt Frau Merkel, mir fällt jetzt der Vorname nicht ein, da geht es um Belohnungssysteme. Und da in dem Buch, das war auch im Deutschlandfunk, wurde das auch empfohlen, geht es im Prinzip darum, was diese ständige Verfügbarkeit oder das ständige Reagieren auf Impulse mit uns im Gehirn sozusagen macht. Sie ist selber Psychologin, die das Buch geschrieben hat und die sagt hat, okay, am Ende haben wir überhaupt keine Impulskontrolle mehr, weil wir jederzeit allem nachgehen können. Also wir können jederzeit durch die Verfügbarkeit des Smartphones jederzeit shoppen, wenn wir das wollen. Wir können jederzeit soziale Kontakte konsumieren über die sozialen Medien zum Beispiel. Und wir können jederzeit im Prinzip auch, weiß ich jetzt nicht, uns sexuelle Inhalte konsumieren über das Handy. Und das macht tatsächlich das, jedenfalls der Autorin zufolge, mit dem Gehirn, dass wir keine Impulskontrolle mehr haben und immer nur so wie so ein Fisch schnappen, immer nur nach dem Köder schnappen. Genau. Und das Buch heißt Versteckte Köder.
Versteckte Köder. Ja. Wieso ist Impulskontrolle wichtig? Und was meint in dem Falle Impulskontrolle?
Impulskontrolle meint in dem Falle eben nicht, dass ich jedem Reiz sofort nachgehe oder nachgebe, sondern auch mal innehalte, mein Gehirn einschalte tatsächlich und nicht nur affektiv reagiere. Also es kommt ein Reiz, ich reagiere. Ich fühle mich schlecht, ich kaufe was. Ich fühle mich einsam.
Ich bin aggressiv, ich knall dir meine.
Zum Beispiel, ja. Aber das ist im virtuellen Bereich ja schwieriger sozusagen. Ich fühle mich einsam, statt rauszugehen und langfristig mir Strategien der Bewältigung zu suchen, gucke ich auf den Bildschirm und die Einsamkeit ist erstmal weg, weil über soziale Medien die Kontakte ja vorhanden sind. Und ich kann, auch wenn ich mich nur durch Kommentare scrolle, ja an sozialer Interaktion teilnehmen, auch wenn es nur passiv ist sozusagen.
Das heißt, die Impulskontrolle und die, also dass ich meine Affekte im Griff habe, macht mich zu einem zivilisierten Wesen. Das heißt, wir können miteinander nur agieren und da sind wir wieder am Anfang, gesellschaftliche Wesen werden, wenn wir die Affektkontrolle erlernt haben oder sie haben. Ansonsten sind wir irgendwie, was sind wir dann? Tiere oder was?
Ja. Naja, also wenn wir nach Kant gehen zum Beispiel, Immanuel Kant, den bedeutenden Philosophen, der ja die Würde des Menschen auch definiert hat, dann ist es schon auch so, dass wir dass die im Prinzip voraussetzt, dass wir diese kurzfristigen Bedarfe, diese Effekte gestillt haben und unseren Geist benutzen. Also wir müssen einfach den Mut haben, unseren Geist zu benutzen und uns unseres Verstandes zu ermächtigen. Das war ja sozusagen sein berühmter Ausspruch. Und das bedeutet eben, dass man diesen kurzfristigen Nachgeben immer nur auf die Situation bezogenen Denkens nicht nachgibt, sondern langfristig schaut und...
Oh, da sind wir ja schlecht. Also wenn wir dann alles im Griff hätten, würden wir keine Drogen nehmen, würden wir uns nicht belohnen, würden wir nicht den, also wir haben ja alle, die Summe der Süchte scheint ja immer irgendwie gleich zu sein. Da sind wir ganz schön anfällig, zerbrechliche und suchtgefährdete Wesen, oder?
Ja, und das wird tatsächlich durch diese Trigger im Social-Media-Bereich noch unterstützt.
Das heißt, das ist tatsächlich wirklich gefährlich, gerade wenn es die Affektkontrolle, Impulskontrolle, wenn wir immer nur nach den Ködern schnappen, macht das ja was mit uns schleichend. Könnte man von einem schleichenden Gift reden oder wäre das jetzt zu hart?
Dass so schleichend ist? Ja, es ist auf jeden Fall, also man sollte sich einfach, wenn man das konsumiert, und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass die Mehrheit konsumiert, ohne aktiv zu nutzen, das ist auch bei Social Media die Erkenntnis, die wenigsten kommentieren und werden selber tätig auf Social Media, die meisten konsumieren, ohne das überhaupt aufzuarbeiten, ja, dass das schon Auswirkungen hat und auch kognitive Spuren hinterlässt. Also das war sozusagen die Erkenntnis aus dem Buch von Frau Melzer, dass das eben nicht schadlos an einem vorbeigeht.
Kognitive Spuren hinterlässt, das heißt Aufmerksamkeitsdefizit, wir können uns Sachen nicht mehr merken, weil wir wissen, es ist jederzeit verfügbar, es verändert uns auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich auch das gesellschaftliche Miteinander wird es ja dann auch verändern, die Beziehung.
Ja, also das ist ja schon der Fall, obwohl ich da Social Media auch gar nicht so verteufeln würde, weil das ist natürlich auch immer eine Sache. Man kann, also solche Phänomene sind nie nur schlecht oder haben nie nur negative Auswirkungen. Gerade unter Corona hat sich eben durch Social Media auch für viele Jugendliche, wo die Schulen damals geschlossen waren, die Möglichkeit ergeben, trotzdem in Kontakt zu bleiben mit Gleichaltrigen, nicht ganz zu vereinsamen am Ende. Und ja.
Da könnte man jetzt noch das Fass aufmachen, wem gehören die Social-Media-Kanäle, wie sind die Algorithmen, also ist das ist ja auch eine Frage, wem gehört was und wer hat welche Kontrolle darüber, wäre nochmal wahrscheinlich ein Stundengespräch über Eigentumsverhältnisse zu reden. Ne? Wir sind aber jetzt hier nochmal, um über die Sinus-Studie zu reden, das ist ja auch interessant, weil wir dadurch vielleicht verstehen, was für ein Bewusstsein junge Menschen haben. Das ist ja erstmal positiv, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass was mit uns macht, dass es Suchtpotenzial hat und dass es die Beziehung beeinträchtigt. Darauf kann man aufbauen und auch vielleicht die politische Bildung oder überhaupt das Medienbildung?
Ja, also politische Medienbildung ist ein wesentlicher Teil, der ja auch bei uns in der Landeszentrale seit Ende letzten Jahres mit meiner Person auch irgendwie forciert werden soll. Medienbildung an sich haben ja vorher auch schon Akteure in Thüringen sehr erfolgreich gemacht. Da denke ich zum Beispiel an die Landesmedienanstalt, die ja wirklich aufsuchende Bildungsarbeit gemacht hat und in die Schulen gegangen ist und so. Die Landeszentrale versucht, also im Sinne der politischen Medienbildung, ist aber nur das Aufklären oder das Aufklären über die Medien nicht nur Teil des Bildungsbegriffs, sondern wir wollen sozusagen neben dem Umgang auch über die Effekte dieser Mediennutzung aufklären. Und da sind wir zum Beispiel bei einem theoretischen Konstrukt der digitalen Bildungsarbeit, was sich Darkstuhl-Dreieck nennt.
Was für Ding?
Darkstuhl-Dreieck, das ist ein Theoriekonzept, wo man sagt, okay, man muss Bildungsangebote eigentlich immer so stricken, dass man über die Technologie dahinter also wenn es jetzt um Medien geht, über die Technologie aufklärt, wie funktioniert das, über die Anwendung aufklärt, wie nutze ich das. Und jetzt kommt die politische Bildung auch mit ins Spiel. Und ein wesentlicher Aspekt ist eben auch, was macht das oder was bewirkt das, die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive auf diese Mediennutzung.
Was für ein Dreieck ist das?
Darkstuhl-Dreieck
heißt Darkstuhl.
Ja, das ist einfach nach einem Ort benannt, wo diese Theorie mal in Worte gefasst wurde.
Ach, es ist ein Ort. Okay.
Genau.
Ja, das verstehe. Entschuldigung. Gut, ich muss ja nur verstehen. Also dieses Dreieck, für wen ist das gut? Für Medienbildnerinnen und Medienbildner? Für Leute, die im Medienbereich sind, auch für Eltern oder was?
Ja, im Prinzip ist das die Grundlage für viele Bildungsangebote, die sich mit digitalen Medien oder mit Medien an sich auseinandersetzen. Es kann natürlich aber auch, sag ich mal, per se jedem und jeder Person nützlich sein, wenn man sich immer bewusst macht, okay, was nutze ich hier eigentlich? Es geht schon beim Smartphone los. Wie funktioniert das? Also das Smartphone, ich glaube, da kommen viele schon an ihre Grenzen. Wie nutze ich das tatsächlich? Wie nutze ich es selber? Es kann auch einen Reflexionsprozess anstoßen. Und abgesehen von mir selbst, wenn alle das so auf diese Art und Weise nutzen wie ich, was macht das mit unserer Gesellschaft?
Ja, das ist ja auch noch nicht geklärt. Also ja, immer dieses alte Beispiel, wenn ich jetzt beim Essen, wir reden miteinander und ich würde mir jetzt hier eine große Tageszeitung oder die kleine Tageszeitung, die TA, für die hast du ja auch schon mal geschrieben, ne? Wenn ich die jetzt vor mir halte, würdest du denken, Rose, was ist mit dir los? Nimm doch mal die Zeitung weg, wenn du mit mir redest, so, ne? Andererseits ist noch nicht so richtig geklärt, ist es unhöflich, mein Smartphone rauszuholen und während eines Gesprächs, ich habe das letztens überlegt, da war ein Pärchen, die saßen da, haben sich unterhalten, dann haben die beide ihr Smartphone genommen, war Schweigen, so. Dann haben sie sich aber trotzdem unterhalten über das, was jeder und jeder dann gesehen hat, nach dem, was ist das jetzt und so. Aber dennoch ist es nicht so richtig geklärt, ob es unhöflich ist, beim Essen ein Smartphone rauszuholen. Das sind wir immer noch, obwohl es schon seit 15 Jahren oder was, immer noch so ein Aushandlungsprozess, dauert ganz schön lange, oder?
Naja, lange, wenn man es jetzt auf die Geschichte betrachtet. Von
Menschheit.
Ja, oder auf die Entwicklung von Kultur. Und im Ende ist ja so eine Wertvorstellung, wie was gehört sich auch im sozialen Miteinander. Nichts anderes als ein Teil einer gesellschaftlich etablierten Kultur, Umgangskultur. Da ist das natürlich kein großer Zeitraum, sage ich jetzt mal so. Auch vor diesem Hintergrund, vor diesem historischen Blick, ist auch der Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir jetzt seit Einzug des Internets oder der Intermediäre erleben, für uns zwar irgendwie gerade total aktuell und super kurzfristig, weil sich alles aktuell umstellt und so, aber das gab es schon mit Einführung des Radios, das gab es mit Aufkommen des Buchdrucks. Also es gab immer wieder so Zäsuren, wo sich Öffentlichkeit nochmal neu definiert hat, wo sich die Mediennutzung umgestellt hat.
Und das Hirn wahrscheinlich auch umgestellt hat, weil ja als das Kino irgendwie eingeführt wird, nee, um Gottes Willen, das macht die Hirne krank und der Tonfilm, um Gottes Willen, das kann man gar nicht aufnehmen. Und wenn mal der in den Zug steigt, das ist viel zu schnell. Alles fürs, also das gab's ja auch diese Kritiken und die Angst, dass das kleine Hirnchen da, unser kleines Gehirn, das alles gar nicht verkraftet. Also bleibt ja die Hoffnung, dass wir dann irgendwie doch nicht ganz verblöden, sondern uns drauf einstellen.
Ja, ich denke schon, dass es ein Anpassungsprozess ist, wo eine Gesellschaft dann wahrscheinlich auch immer wieder eine gewisse Weise Resilienzen bildet. Und ich glaube, die wichtige Botschaft aus dieser ganzen Betrachtung, auch aus diesem Werk zum Beispiel Triggerpunkte und anderen Zeitdiagnosen, die es ja auch noch gibt, ist, dass man vielleicht sich nicht ganz so schnell aus der Ruhe bringen lassen sollte.
Ja, gar nicht so einfach. Man kann mal ein Buch lesen, Triggerpunkte von Steffen Maus eines. Dann war das, wie hieß das mit den Ködern?
Versteckte Köder. Heike Melzer heißt die.
Heike Melzer, Versteckte Köder, auch interessant. Dann haben wir Ungleich vereint noch von Steffen Maus. Und dann gibt es ja Publikationen, die ihr auch kostenlos anbietet. Ihr, das muss ich vielleicht nochmal sagen, denn zu Gast im Studie ist Franziska Gräfenhahn. Sie ist bei der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Und deine Themen sind digitale Bildungsformate, politische Medienbildung, Netzpolitik und Digitalthemen. Alles ziemlich digital. Coole Arbeit, oder?
Also ja,
von den Themen her ist schön. Ihr habt auch kostenlose Publikationen und Bildungsmaterial, was ihr anbietet. Das ist ja vielleicht für Bildnerinnen auch interessant, dass ihr kostenloses Material habt. In digitaler Form, aber auch guten alten, nach Drucker schwer zu riechenden Druckerzeugnisse.
Genau, also wir haben die Publikationsausgabe, die sitzt im Wachhaus gegenüber der Staatskanzlei in Erfurt am Hirschgarten. Und da gibt's unsere Publikationen. Das ist ein sehr großes Sortiment mit unterschiedlichen Reihen. Viele Sachen zur Geschichte Thürings, zur DDR-Geschichte, also eher so einen historischen Ansatz. Was jetzt aktuell bei uns erschienen ist mit Anschlusspunkt an meinen Bereich, ist das die Publikation Desinformation. Christopher Nöring, glaube ich.
Ist das Ding, wo es hier auch um CIA und so die ganzen spannenden Kram geht?
Genau, Christopher Nöring ist Experte oder hat viel zur Geheimdienstgeschichte geforscht und lehrt an der Uni in Potsdam auch zu Geheimdiensten und Einflüssen. Und der hat Thema Desinformation weniger aus einer medienpolitischen Perspektive beleuchtet, als vor so einer militärhistorischen Perspektive heraus, würde ich sagen. Also wer sich dafür mal interessiert, was sind eigentlich Desinformationsversuche und welche Rolle spielt Desinformation auch in der Auseinandersetzung unter Nationen, der ist ja ganz gut aufgehoben, muss man sagen. Und da wurde zum Beispiel auch die Corona-Krise mit berücksichtigt, fand ich ziemlich spannend, weil ist ja doch jetzt schon wieder 2 Jahre her und im Nachhinein hat sich halt doch schon rausgestellt, jedenfalls dem Autor zufolge, dass da auch gezielte Desinformationsversuche und Narrative gestreut wurden.
Christopher Nehring beschäftigt sich ja nicht nur mit Desinformation, auch in Verbindung mit KI und Geheimdiensten. Ist total spannend, das kann man sich in der gedruckten Ausgabe holen an diesem Wachhäuschen. Was hast du da? Publikationsausgabe, klingt genau wie so eine Warenausgabe.
So heißt das bei uns ja. Also man kann im Prinzip zu den Öffnungszeiten, die stehen auf der Internetseite, einfach reingehen. Da kommt man in einen kleinen Raum, wo, oder einen sehr schönen Raum eigentlich, wo ganz viele Publikationen von uns liegen. Und da kann man sich einfach mitnehmen. Also aber wer natürlich nicht den Weg nach Erfurt sich jetzt ohne weiteres auf sich nehmen kann oder will, der kann natürlich die ganzen Publikationen oder auch auf unserer Internetseite finden. Und da gibt's die als EPUB und perspektivisch sollen die jetzt auch noch als PDF bereitgestellt werden.
Und da habe ich auch, gibt's so Bücher, die man im Buchhandel eigentlich bezahlen muss. Ich glaube, Marlene Hobrack hat also ein Buch rausgekommen. Also das heißt, dass manchmal auch Bücher, coole Bücher, die man eigentlich bezahlen müsste, dann bei euch, ist ein bisschen ein Geheimtipp, man die auch bekommen kann, ne?
Also das sind meist Bücher der Zentralen für politische Bildung. Das ist dann so ein Zusammenschluss, wo alle Zentralen sagen, okay, wir...
Bundeszentrale, oder heißt das
Bundeszentrale? Ja, die Bundeszentrale
ist wieder was anderes. Ach so.
Das ist die Überstruktur. Also wie in unserem Föderalismus sozusagen im System ist die Bundeszentrale für politische Bildung für das Bundesgebiet zuständig und die kaufen tatsächlich auch sehr viele aktuelle oder ja bestimmten Qualitätsmerkmalen entsprechende Bücher auf zum politischen Zeitgeschehen und geben die in einem Eigenverlag raus, sodass man die dafür, ich glaube, man muss den Versand bezahlen, aber man mehr nicht.
Ach, die liegen auch bei euch nicht rum?
Wir sind entkoppelt von der Bundeszentrale, das verwechseln viele tatsächlich. Ja, ja. Wir sind dann auf der Thüringen-Ebene, auf der Landesebene zuständig für politische Bildung. Das hat halt wirklich was mit dieser föderalen Struktur zu tun. Und kann, sag ich mal, angesichts bestimmter politischer Versuchungen auch nicht schaden.
Ah, verstehe. Christopher Nehring, wie gesagt, hochinteressant, Experte für Desinformation, KI, Geheimdienste, kann man auch runterladen. Derzeit noch als EPUB, kann man auch ohne Probleme umwandeln. Diese Sinus-Studie, die gibt's in gedruckter Form, die man so aufs Klo legen kann und mal ein bisschen rundherum stöbern. Aber natürlich auch als PDF tatsächlich auf eurer Seite, habe ich gesehen.
Auf der Seite der Bundeszentrale.
Ach, der Seite der Bundeszentrale, das verwechsel ich immer.
Und auf der Seite von dem Sinus-Institut, was die Studie im Auftrag erhoben hat. Und ja.
Sinus, einfach googeln, Sinus-Studie 24, kommt alles sofort her.
Genau. Und ich glaube, los geht's mit diesen Studien 2008. Und tatsächlich habe ich mir auch vorgenommen, mal zu schauen, was sozusagen über meine Generation damals geschrieben wurde. Das müsste ja dann so 2012.
Was ist deine Generation?
Obwohl 2008 müsste eigentlich hinkommen. Na, ich bin 91. Aha. Und da müsste es ja schon sozusagen eine Studie gegeben haben, die sich mit meiner Jugendzeit auseinandersetzt und dem Verhalten.
Da. Kannst du abgleichen, was daran genau, deine eigene
Wahrnehmung ist. Was stimmt für mich und was stimmt nicht, wäre auch mal spannend.
Ja. Ein Schwerpunkt der Landeszentrale für politische Bildung sind ja die Wahlen. Und eine Doc-Filmemacherin hat ihr neues Projekt die Schicksalswahl in Thüringen genannt. Ne? Ist ja tatsächlich eine interessante Wahl. Das Bundesgebiet oder die Bundesrepublik Deutschland schaut auf uns, auf Thüringen. Schaut auf dieses Land, eine Schicksalswahl. Ihr habt daraus einen Schwerpunkt gemacht, aber auch 1989. Das ist ja eine schöne Verknüpfung, weil 89 waren ja auch Schicksalswahlen. Und zumindest war das sehr schicksalshaft für diese Region, in der wir gerade sind.
Also das waren ja so, ich weiß nicht, du willst auf die friedliche Revolution hinaus, nehme ich jetzt mal an.
Ja, damit können wir mal anfangen. Die friedliche Revolution fängt ja beim Namen schon an. Die einen sagen Wende, Mauerfall. Dann gibt es welche, die ja friedliche Revolution sagen, war doch keine Revolution, kann eine Revolution friedlich sein. Fängt bei den Begriffen schon an, oder?
Ja, genau. Also Sprache schafft Wirklichkeit und wie man es framet, hängt halt wesentlich davon ab, welchen Begriff man dafür nimmt. Bei uns heißt friedliche Revolution und tatsächlich werden wir jetzt ab dem zweiten Halbjahr bis hin zur Bundestagswahl nächstes Jahr einen Schwerpunkt, einen thematischen setzen in dem Tun der Landeszentrale und uns mal auf diese Art und Weise mit Veranstaltungen, mit Publikationen, mit digitalen Formaten auf ganz unterschiedliche Art und Weise diesem Themenkomplex nähern. Das hat auch damit zu tun, dass die Landeszentrale aktuell so eine Art Reflexionsprozess durchläuft. Wir haben eine neue Leitung seit 1. Juli. Und mit der neuen Leitung wird natürlich auch nochmal unser eigener Arbeitsanspruch überprüft und vielleicht neu ausgerichtet.
Und wenn die neue Kollegin mal Zeit hat, wird sie mal sich auch mal hier vorbeikommen und mal erzählen, was sie so vorhat. 89 ein Schwerpunkt, das ist ja interessant, man könnte sagen, 89 längst vergangene Zeiten, das waren aber Umbruchszeiten, die jetzt noch Spuren hinterlassen haben. Das heißt, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, kann man vielleicht auch erklären, warum jetzt die gesellschaftliche Stimmung so ist. Nicht uninteressant, oder?
Ja, also das ist überhaupt eine Sache, die sich politische Bildung auch auf die Fahnen schreibt, dass man eben immer auf die die Geschichte schaut mit der Brille von heute und fragt, okay, was gibt's für Kontinuitäten, die sich durchziehen? Was kann ich heute für die Situation aus der Geschichte lernen? Und damals hat sich ja zum Beispiel gezeigt, dass dieses Spontane, auf einmal war alles anders, nicht einfach so aufgetaucht ist, sondern sich schon auch langsam hochgeschaukelt hat. Wir haben da zusammen mit dem damaligen Landesbeauftragten für die Opfer der SED, des SED-Regimes oder ja genau, die genaue Bezeichnung ist mir jetzt entfallen, schon mal eine Karte herausgegeben. Und zwar zeigt die, an welchen Punkten in Thüringen und zu welcher Zeit da Proteste aufgeflammt sind, sich bestimmte Bürgerforen gebildet haben, wie so der Wandel angelaufen ist. Und man kann das wie so auf so einer Heatmap nachvollziehen, dass es irgendwie so nicht nur immer häufiger zu Ereignissen gekommen sind, die dann in der Summe zum Umbruch geführt haben, sondern auch immer breiter sozusagen in Thüringen dieser Aktionsradius war.
Und in meiner Erinnerung ein extremes Gefühl der Selbstermächtigung oder ein starkes, ein starkes Gefühl der Selbstermächtigung. Ich bewirke was mit dem, ob ich auf die Straße gehe, ob ich den Mund aufmache. Ich habe das ein prickelndes Gefühl mit Gänsehaut. Ich verändere was mit einer Gruppe zusammen. Was Besseres von Selbstermächtigung gibt es ja nicht. Ja. Und dann ist ja die Frage, was ist daraus geworden? Aus diesem Gefühl der Selbstermächtigung ist daraus eine Demütigung, Erniedrigung geworden, hat ja immer auch viel darüber geschrieben. Das zu verstehen, was in diesem Prozess so da 89 angefangen wurde, ist auch hochinteressant, oder?
Ich denke auch gerade für die Generation, die das miterlebt hat, also ich meine, da kannst du ja mehr darüber berichten als ich, dass so eine Art Reflexionsprozess eben nochmal stattfindet, gerade weil heute eben auch Versuchungen bestehen, diese ganzen Narrative, die sich damals etabliert haben oder dieses Gefühl der Selbstermächtigung wieder zu erzeugen, aber die halt einem anderen Ansinnen darauf rekurrieren. Wir sind das Volk. Zum Beispiel als eine der beliebtesten, gekaperten Phrasen, würde ich jetzt mal sagen.
Gekaperte Phrasen, sehr gut, ja. Naja, das ist ja, da kommt ja der Trumpismus, fällt mir sofort ein, diese Art und Weise zu sagen, aus dem Gefühl der Selbstermächtigung oder aus dem Gefühl der Demütigung wieder ein Gefühl der Selbstermächtigung zu machen, aber missbräuchlich. Ihr seid die da oben, da haben wir wieder die Arenen, die hier aufgemacht werden, die da oben, ihr müsst euch nur selbst ermächtigen und dann klappt das schon. Also als demokratiefeindliche auch interessant, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil es halt, wie gesagt, kein kurzfristiger Prozess ist. Auch Demokratie ist sozusagen die einzige Staatsform, die ein lebenslanges Lernen und ein Leben auch voraussetzt, der Demokratie. Das ist ja auch das, was sozusagen Oskar Negt, ein ganz berühmter Denker der politischen Bildung und der Soziologie, sagt. Demokratie als Lebensform ist eben eine sehr anstrengende Staatsform. Und das ist eben nicht mit einem Einmalereignis getan, sondern die Bürgerinnen, aber auch die Institutionen müssen sich lebenslang immer demokratisch im Alltag bewähren. Das ist eine Handlungspraxis, im Prinzip ein Habitus, wenn man das so.
Also die Demokratie als anstrengende Staatsform, wo ich immer arbeiten muss, ist natürlich an sich nicht so attraktiv. Da ist doch der Fadi, der alles richtet, das paternalistische Sagen, da ist doch jemand, der, oh, das ist doch bitte mal für mich klären. Ich muss ständig Entscheidungen treffen. Also nicht nur Konsumentscheidungen, ich muss auch was mache ich jetzt für mal. Das ist ja sehr, sehr anstrengend. Das ist doch viel attraktiver zu sagen, der Fadi, die Mutti entscheidet's mal, die da oben. Ist da jemand, der mir, es ist wohliger. Also das heißt, dass autoritäre Systeme sind eigentlich attraktiver. Im Umkehrschluss?
Na, attraktiver würde ich jetzt nicht sagen. Kommt halt drauf an, wie man, wie hoch der Wert der Selbstbestimmung und der Freiheit persönlich rankt. Aber ich würde halt sagen, es ist einfacher. Es ist auf jeden Fall der Weg, wo man passiver sich verhalten kann. Und es ist der Weg, wo man selber nicht so viel Aufwand permanent und Reflexion reinstecken muss. Da lässt unsere repräsentative Demokratie trotzdem noch sehr viel Spiel, würde ich sagen, weil auch in einer repräsentativen Demokratie muss ja nicht jeder Bürger jederzeit politisch aktiv sein, sondern rein theoretisch nur zu den Wahlen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich als Bürger durchaus passiv zu verhalten, bis auf diese einzelnen Ereignisse. Basisdemokratische Modelle zum Beispiel sind da ganz, ganz viel voraussetzungsvoller, was das Bürgerbild angeht. Und ja, aber ich finde halt, das wird dann oft zu kurz gesehen, nur weil die friedliche Revolution diesen systemischen Wandel mit sich gebracht hat oder die Menschen damals auf die Straße gegangen sind, bedeutet das ja nicht, dass die demokratische Kultur sich sofort und ad hoc etabliert hat. Also es kann durchaus, es braucht einfach, bis sich so eine demokratische Kultur und so eine demokratische Lebensweise festigt und wir sind da noch im Lernprozess in Ostdeutschland.
Das heißt, nach 30 Jahren, oder wie viel ist es her, sind wir immer noch im Lernprozess und natürlich auch die alte Bundesrepublik ist auch in einer Art Lernprozess, weil wir in einer ständigen Strukturveränderung sind und auch in der alten BRD die Ängste, die Abstiegsängste da sind, die Veränderungen, die nötig werden, hat ja, das ist ja auch was mit Angst zu tun, also Angst vor Veränderung.
Ja, da gibt's unterschiedliche Modelle. Es werden ja unterschiedliche Gruppen auch unterschieden, wie man sich diesen Veränderungen stellt. Auf der einen Seite gibt's natürlich Gruppen, die eher so traditionalistisch reagieren und sagen, nee, jetzt reicht's aber mal, wir wollen das erhalten, was so ist, und zwar oder die Zeit sogar zurückschrauben. Auf der anderen Seite gibt's Menschen, die ja sehr explorativ daran gehen. Das hat auch die Sinus-Studie unterschieden. Die hat, glaube ich, auch 7 verschiedene Einstellungsgruppen unterschieden, die sich zu dem aktuellen Wandel eben verhalten, unter jungen Leuten, warum sollte es nicht auch unter älteren Leuten geben? Also das ist immer nicht so undifferenziert zu sehen. Dafür kann ich nur werben, Sachen in ihrer Komplexität irgendwie versuchen wahrzunehmen.
Ja, aber schon wieder anstrengend. Ne? Ja. Also das ist auch eine Kulturtechnik, es ist komplex, ich muss Zweifel zulassen, ich habe nicht auf alles immer eine klare Antwort und dennoch mein Selbstwertgefühl nicht zu verlieren, wenn ich nicht immer eine Antwort habe. Also das ist ja auch so ein Reflex, ich will es wissen, ich will immer die Klarheit haben. Also Ambivalenz aushalten als die alte Phrase, die ja keine ist, sagen, das ist auch eine wichtige Kulturtechnik?
Ja, und Konfliktfähigkeit trainieren. Also nicht nur die Ambivalenz aushalten, dass es jetzt eben vielleicht keine klare Antwort gibt, sondern alles in einem Prozess befindlich ist und die Aushandlung noch stattfindet, sondern eben auch die Möglichkeit, dass man sich nicht einig wird. Also das gehört ja wesentlich auch zur Demokratie dazu, wenn man mit den Radikal-Demokratietheorien daran geht, mit den Radikalen, die sagen eben, dass Dissens einfach zum Wesen der Demokratie dazu gehört und dass ja auch, wenn politische Lösungen gefunden wären, Konflikte weiter bestehen. Und die Demokratie im Prinzip immer ein Aushandeln dieser Konflikte ist und sich das nie, das ist immer so ein hegemonialer Streit.
Ach so, es ist nie fertig, zu sagen, genau. Okay, es wird wir müssen uns nicht einigen zwingend, müssen auf Augenhöhe miteinander klarkommen, aber es ist nicht der Zwang zur Einigkeit. Nicht Einigkeit in Recht und Freiheit, sondern nur Recht und Freiheit, was ist Freiheit? Das heißt, den Dissens aushalten und sagen, das wird immer wieder sein, wir werden uns immer wieder streiten und nie am Ende fertig werden.
Genau, also es gibt Zeiten, da überwiegt die eine Position und dieses Streiten, was ja oft ganz negativ besetzt ist oder in den Konflikt miteinander geraten, kann man natürlich negativ sehen, wenn es dann bis hin zu physischen Auswirkungen vielleicht mit sich führt. Tatsächlich sagen die Demokratietheoretiker dieser Schule, Chantal Mouffe, Jacques Rancière und so, dass es dieser kultivierte Streit, im Diskurs kultivierter Streit, auch eine sehr produktive Kraft sein kann.
Kultivierter Streit, das heißt, ich muss lernen, so zu streiten, dass ich den anderen nicht niedermache, dass er dann nicht geknickt rausgeht. Oder ich sage, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl, jetzt haben wir wieder den Dissens, weil da kommt ja als Gegenentwurf diese Harmonie so. Oder das Streben oder der Wunsch nach Harmonie, der ist ja auch nicht falsch, oder? Genau. Wie kriege ich denn das zusammen?
Also Verständigung und konsensorientierte Modelle sind das. Man kriegt das so zusammen, dass man sagt, Verständigung ist möglich, aber nur auf einen Kompromiss. Also zwischen Konsens und Konflikt gibt's ja noch die Möglichkeit, einen Kompromiss auszuhandeln. Der wird dann sozusagen auf Zeit. Und eine Forscherin, die sich damit ganz eng beschäftigt, ist Manon Westphal. Die hat da auch gerade so ein Verbundsforschungsprojekt, wie Kompromisse im Prinzip im politischen Raum eigentlich wirken, wie die hergestellt werden können, was so die Bedingungen des Kompromisses sind, weil der bisher relativ wenig beleuchtet wurde. Es wurde immer von einem Konsens als Ziel ausgegangen auf der einen Seite. Der Dissens, der eingehegt werden musste auf der anderen, aber dass es auch für eine Zeit Kompromissschließungen geben kann, wird gerade sozusagen noch neu.
Also das heißt, den Dissens aushalten und dann kompromissorientiert, nicht Konsens, kompromissorientiert zu agieren. Das kann ja auch in menschlichen Beziehungen ja auch wichtig sein. Sagen, okay, ich habe diese Haltung, ich habe diese Einstellung oder ich habe den mein Stand und wir einigen uns auf einen Kompromiss und es fühlt sich ja für beide Seiten doch gut an. weil man weiß, es ist ja im Fluss und es ist nur eine Übergangszeit. Hm. Also fast schon Psychoberatung jetzt hier, oder?
Ist auf jeden Fall spannend, weil also wir haben ja auch einen Blog, die Landeszentrale zur Landtagswahl jetzt speziell, und Herr Haag, Herr Sebastian Haag, der Journalist in Thüringen, der befasst sich mit der Landespolitik und was passiert im Umfeld der Wahlen für uns. Und er hat halt jetzt zum Beispiel in seiner neuesten Folge geschrieben, warum wir nicht gönnen können, und über die politische Kultur in Deutschland, was total spannend ist, dass man jetzt mehrere Jahre eine Minderheitsregierung in Thüringen hatte und trotzdem das nicht als Erfolg wertet. Also das ist so eine typisch, nach seiner Auffassung nach, deutsche Perspektive auf Politik. Es muss eine Mehrheit geben und nur dann, wenn die sich durchsetzen kann, ist das eine gute Politik, kommt für die Mehrheit das Gute raus. Aber in der Minderheitsregierung gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Opposition durch ihre starke Stellung Sachen für sich erreichen kann. Und unterm Strich profitieren ja größere Bevölkerungsgruppen, wenn Opposition und Minderheitsregierung Erfolge für sich verbuchen können.
Ein Rechner stimmt, ja. Ach so, eigentlich könnte man sagen, die haben es ja trotz Minderheitsregierung und trotz dieser schwierigen Lage immer geschafft, einen Haushalt hinzubekommen, zu regieren. Thüringen ist nicht zusammengebrochen, es ist hier, es ist jetzt also alles nicht eine Riesenkatastrophe, es ging alles weiter. Und das als Erfolg zu werden und sagen, boah, irgendwie haben die sich alle geeinigt.
Ja, das Glas ist jetzt nicht halb leer, weil wir haben es nicht geschafft, unsere Ziele durchzudrücken, sondern das Glas ist halt halb voll, weil wir können auch den oppositionellen Positionen ihre für sich verbuchten Erfolge gönnen. Mhm. Also es sind so, ja, eine interessante Perspektive jedenfalls auf Politik, die genau darauf halt zielt, dass man eben nicht immer nur den einen Konsens, die eine allumfassende Einstellung in den Blick nimmt.
Ja. Ist natürlich bei Wahlkampf schwierig, wir haben jetzt gerade hier beballert, ja, Ampel stoppen, oder wie, jeder macht ja seine Sprüche, der eine schreibt keine Sprüche, der andere schreibt Ampel stoppen, der Wahlkampf muss ja irgendwie vereinfachen auf Plakaten, macht es ja schwierig zu differenzieren, oder?
Naja, die Parteiprogramme sind ja online. Man kann ja den Blick in die Parteiprogramme wagen oder zumindest den Valomat, der jetzt auch im August, Anfang August von uns veröffentlicht wird mit der Bundeszentrale zusammen, ausprobieren. Auch wenn das jetzt kein Tool ist, was so komplett die Wahlentscheidung bestimmen sollte, kann es auf jeden Fall, um sich einen Überblick zu verschaffen, schon mal ganz gut dienen. Ja, also am Ende bleibt das halt, die Pflicht der Bürgerin in der Demokratie, mündig zu sein. Also das ist ja, wie gesagt, der Lernprozess oder dieses Aufwendige, was damit verbunden ist. Und wenn es nur ist, ich informiere mich und bilde mir eine politische Meinung, da kommen wir nicht drum rum.
Ich bin ein Staatsbürger. Also Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das heißt, ich habe, der Freiheitsbegriff ist ein spezieller, und ich als Staatsbürger bin ja einen Deal eingegangen. Also ich werde, habe meine Gewalt abgegeben, ich darf nicht andere erschlagen, um meine Familie zu schützen, sondern machen andere. Die Grenzen werden geschützt. Ich bin in einem Staatswesen, wo die Gewalt vom Staat, also, ne, aber ich habe dadurch auch durch diesen Staatsvertrag auch Verpflichtungen. Das heißt, ich muss es tun.
Na, muss es jetzt schon wieder zu viel? Also es gibt, dann kommt halt wieder das Bürgerbild in den Blick, was man anlegt. Also das beschäftigt uns ja auch. Wir stricken ja Formate, so die einen Bürgerbegriff, die darauf abzielen, die Bürgerin handlungsfähig zu machen. Je nachdem, wie ich Bürgerin definiere, können das ganz unterschiedliche Formate sein. Und zum Beispiel gibt es auch einen sehr libertären Ansatz von Wolfgang Sander, heißt der Theoretiker, der halt sagt, na, man muss auch immer das Recht haben können, nicht mitzumachen. Es gibt kein Muss, keinen Zwang zur Beteiligung, und wenn ich nicht zur Wahl gehen will, ist es auch meine Entscheidung. Andere Bürgerbilder setzen halt höhere Maßstäbe und mehr.
Wir unterwerfen uns ja Regeln, und nur so geht's miteinander. Also es fängt bei der Schulpflicht an, und bestimmte Dinge, Regeln, die wir alle befolgen, die in den Deal eingegangen sind, müsste so ein Deal auch nicht sein wie Wahlpflicht. Oder ein gewisses, also ich weiß nicht, wie man das handelt, aber sagen, nee, ich darf mich nicht als unpolitischer Mensch fühlen. So wie ich muss meine Kinder in die Schule schicken. Es gibt bestimmte Sachen, die essentiell sind für das Zusammenleben und somit eigentlich auch, was weiß ich, mich mit Politik zu beschäftigen. Jetzt mal so als abstrakte Idee, als moralische Kategorie vielleicht auch.
Also mir geht das schon wieder so ein bisschen zu weit in die Freiheiten rein. Also ist dann auch schon wieder die Einflussnahme, wenn ich dann mit diesem Zeigefinger und du musst jetzt und du hast die Pflicht. Am Ende steckt den Rahmen für das, was wir müssen und können in dem Staat, ja immer das Grundgesetz ab. Und da würde ich sagen, okay, die Menschenwürde ist unantastbar, jeder kann das für sich entscheiden. Wir als politische Bildnerinnen können nur dabei unterstützen, sich seiner eigenen oder selbst definierten Rolle als Bürgerin in einem Staat wie Deutschland bewusst zu werden und das dann mündig auszuüben. Ob das jetzt ist, ich interessiere mich gar nicht für Politik und mache überhaupt nicht mit und entziehe mich dem weitgehend, oder ich bin total aktiv und engagiere mich vielleicht sogar langfristig in einer Partei oder eben nur ad hoc. Das steht dann jedem frei.
In einem irgendeinem Verein oder helfe irgendwo mit, aber ja. Sag, ich bin Teil einer Gemeinschaft und tue da was. Jetzt haben wir gar nicht über Learning und Game Jam gesprochen. Wollen wir das nächste Mal machen oder gibt es da noch was Aktuelles, was wir vielleicht erwähnen sollten?
Aktuell kann ich vielleicht noch erwähnen, neben dem Wahl-O-Mat, der jetzt 6. August vorgestellt wird und dann zur Verfügung steht, werden noch zwei Planspiele zur politischen Medienbildung erscheinen, die dann für die Schulen bereitgestellt werden. Aha. Das haben wir zusammen mit dem Projekt Netzwerk für Demokratie und Courage von Arbeit und Leben entwickelt und die werden jetzt released und das ist zum Beispiel auch ganz interessant, weil das ist mal ein neuer Ansatz, eher spielerische Methoden. Planspiel ist ja so eine Art Simulation am Ende, über die Umsetzung mit Medien und politischen Themen nachzudenken und da Anstöße zu erhalten. Und ansonsten, das überlege ich gerade. Das Kunstfest in Weimar ist vielleicht noch zu erwähnen. Ah, okay. Da machen wir mit Cosima Göpfert, einer Installationskünstlerin, zusammen eine Fake-Infostele. Die wird dann neben dem DNT zu finden sein, also dem Deutschen Nationaltheater zu finden sein. Und da kann man mal vielleicht gucken, wie es so auf sich wirkt, weil man wird dann mit Fakes und richtigen Informationen konfrontiert. Und dann weiß man halt am Ende bleibt man offen zurück, war das jetzt richtig oder war das falsch, was mir da präsentiert wurde.
Und das ist beim Kunstfest Weimar?
Genau.
Ah, cool. All das ist nochmal zusammengefasst auf der Seite der Landeszentrale für politische Bildung, lctthüringen.ue.de. Ich werde es gleich nochmal verlinken. Und da geht es auch Landtagswahl, so geht das. Landtagswahl wie 1. September 24 einfach zu verstehen. Viele andere Sachen, über die wir gesprochen haben, kann man runterladen. Und natürlich auch Geschichtswissen, Unterrichtsmaterial und natürlich die Publikationsausgabe, die Warenausgabe in den schönen Wachhäuschen vor der Staatskanzlei nochmal zu empfehlen. Und natürlich auch die Sendung. Wir werden uns regelmäßig sehen. Du wirst wiederkommen, weil wir haben irgendwas angerissen, Fass aufgemacht, schwupps, die Stunde schon wieder um. Ja, so ist das. Das war Franziska Gräfenhahn von der Landeszentrale für politische Bildung. Ich wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank fürs Kommen.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.